wenn wir unsere Worte nur zum Guten einsetzen würden, ne? Heißt es nicht, Leben und Tod stehen in der Gewalt der Zunge? Ja, möge Gott uns Worte des Lebens in unseren Mund legen, dass wir sehr gute Worte zu sagen wissen in jeder Situation. Ja, und das ist eine Kunst und das ist eine Übung und damit haben wir unser Leben lang zu tun. Das kann man nicht auf der Bibelschule lernen und dann hat man das klar. Das ist eine ewige Übung. Und es ist unsere Berufung, das ist wichtig, dass wir begreifen, also wir sind Menschen, die den Mund haben, ne? Und wir haben damit auch die Möglichkeit, dass Gott sein Wort in unseren Mund legen kann. Und wir können Dinge sagen, die einfach niemand sagen kann, wenn wir es dann tun. Ja, es ist eine Herausforderung, es ist eine große Aufgabe. Und ich wünsche mir natürlich, dass wir uns dem stellen. Das ist Jesaja 59. Jesaja 59. Meine Bibel fällt auseinander. Und in Jesaja 59, ab Vers 20 heißt es, ein Erlöser wird kommen für Zion und für die, die in Jakob vom Treubruch umkehren, spricht der Herr. Ich aber, das ist mein Bund mit ihnen, spricht der Herr. Mein Geist, der auf dir ruht, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, werden nicht aus deinem Mund weichen, noch aus dem Mund deiner Kinder. Also ein ganz klein bisschen Anspruch können wir schon auf den Mund unserer Kinder legen. Und sagen, er steht ja hier, ne? Auch der Mund meiner Kinder. Noch aus dem Mund der Kinder deiner Kinder. Spricht der Herr, von nun an bis in Ewigkeit. Also das ist der Bund, den Gott mit schließen möchte, dass er seinen Geist auf uns legt, dass sein Geist uns inspiriert und uns informiert und uns sagt, was zu sagen ist. Aber sagen müssen es dann wir. Er legt seinen Geist auf uns, sein Wort in unseren Mund. Ist eigentlich einfach, ne? Aber dein Verstand überlegt sich, ja, aber wie mache ich das? Ja, wie machst du das? Das wirst du dann ja sehen. Das ist der Bund. Du stellst dich, du sagst, okay, also ich bin dabei. Ne? Lege deinen Geist ruhig auf mich und deine Worte in meinen Mund. Ich bin dabei. Ich will. Ja, ich will. Das ist immer die Antwort auf den Bund. Ja, ich will. Ja. Und der Teufel weiß natürlich auch, dass es funktioniert, ne? Mit den Worten, und er füllt die Welt mit furchtbaren Worten, mit schrecklichen Worten, mit grauenhaften Inspirationen, mit üblen Filmen und, ne? Ja. Das ist das eine, was ich euch sagen wollte, noch als Nachreichung von gestern hier aus Jesaja 59. Aber es gibt auch noch einige schöne Worte mit dem Angesicht des Herrn, das leuchtet. Psalm 4, Vers 7. Ne, gehen wir erstmal 4. Mose 6, 24. Da ist ja die sehr bekannte Segnungsworte. 4. Mose 6, 24. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Im Psalm 4, Vers 7. Viele sagen, wer wird uns Gutes schauen lassen? Erhebe, Herr, über uns das Licht deines Angesichts. Es ist sonst einfach zu dunkel. Du kannst nichts sehen, auch nichts Gutes. Wer wird uns Gutes schauen lassen? Erhebe, Herr, über uns das Licht deines Angesichts. Schön, ne? Psalm 80, Vers 4. Gott, stelle uns wieder her. Lass dein Angesicht leuchten. So werden wir gerettet. Psalm 89, 16. Glücklich ist das Volk, das den Jubelruf kennt. Herr, im Licht deines Angesichts wandeln sie. Psalm 56, 14. Oh, ich bin hier gar nicht in der Reihenfolge. Ne? 56, 14. Denn du hast meine Seele vom Tod gerettet, ja, meine Füße vom Sturz, dass ich wandle vor dem Angesicht Gottes im Licht der Lebendigen. Schöner. Du hast meine Seele vom Tod gerettet, ja, meine Füße vom Sturz, dass ich wandle vor dem Angesicht Gottes im Licht der Lebendigen. Psalm 27, 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? Psalm 36, 10. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Schöne Worte. Ne? So schön, so schön, so schön. Und es ist interessant, wir haben hier gelesen, Jesaja 59, dass Gott diesen Bund mit uns schließt, dass er seinen Geist auf uns legt, sein Wort in unseren Mund legt. Der nächste Vers, steh auf, werde Licht. Jesaja 60, 1 folgt auf Jesaja 59, Vers 21. Steh auf, werde Licht. Denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Finsternis bedeckt die Erde, dunkel die Völker, aber über dir strahlt der Herr auf. Seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und dann ziehen die Nationen hin zu deiner Theologie. Nee, stimmt ja nicht, zu deinem Licht. Sie ziehen hin zu dem Licht. Tja, Nationen. Dann wirst du es sehen und dann wirst du strahlen vor Freude. Dein Herz wird beben und weit werden, denn die Fülle wendet sich zu dir. Oh. Ja. Gut, das ist hier richtig auch ein Ausrufezeichen, steh auf, werde Licht, das ist so ein Befehl. Ne? Also das, wir sollen das tun, wir sollen Aufstand des Lichts, der Aufstand des Lichts. Wunderbar, wunderschön, wunderschön, wunderschön. Ja, wir haben gestern geredet, sehe ihn gerade nicht, mit einem, der gerade nicht hier ist, habe ich gestern geredet, über ein weiteres Geheimnis der Kraft. Ein Geheimnis der Kraft, ich nenne es Intensität. Intensität. Das ganze Evangelium, das ist alles sowas von intensiv. Und Jesus sagt, ach, weil du lau bist. Ach, wenn du heiß wärst, ach, wenn du, weil du lau bist, spucke ich dich aus. Findet Jesus zum Kotzen. Auf gut Deutsch. Wenn wir lau sind. Nicht lau sein, aber wir haben natürlich eine sehr laue Kirche. Durch Gewohnheit wird man lau. Durch die Wiederholung des Immergleichen, durch die Routine werden wir eingeschläfert. Wenn der nächste Gottesdienst sein wird wie der Gottesdienst vorher und das geht immer so weiter, das ist eine Maschine, das ist einschläfernd, wir verlieren die Dynamik, wir halten an, wir sitzen, wir kommen gar nicht mehr auf die Beine. Und das mit dieser Intensität ist großes Thema. sehr wichtig. Und das ist Pfingsten. So, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen sein wird, werdet ihr Kraft empfangen. Und Pfingsten ging natürlich heiß los, ne? Feuer fällt, Feuer. Und diese Leute hatten so viel Energie. So viel Energie, ich meine, stellt wie immer, müssen wir uns da reinversetzen. Ja, was würde denn passieren, wenn das bei uns passieren würde? Was würde denn passieren, wenn passiert, was in der Bibel steht, dass es passiert? Das ist natürlich nicht, das glaubt ja keiner. Ne? Aber wenn doch, wenn ausnahmsweise wirklich passieren würde, was in der Bibel steht, was würden wir tun? Was würden wir denn tun, wenn es den Leuten durchs Herz geht, die wollen sich alle bekehren? Ein paar tausend. Und dann wollen die sich taufen lassen. Hast du deine Badewanne schon aufgefüllt? Einer. Ja. Und so, also es ist immer so diese Dimensionen, ne? Also da ist dieser Sturm, der da irgendwie kommt und dann und dieses Feuer und die Hütte ist zu klein für diese für dieses Ereignis und für diese Gegenwart von Gott, die da also einschlägt wie eine Bombe. Ich meine, der ganze Ort läuft zusammen. Wann läuft dein ganzer Ort zusammen? Das musst du dir vorstellen. Was muss passieren, damit ein Ort aufwacht und ein Ort dahin läuft? Die Feuerwehr vorne weg. Was muss passieren? Und wie reagierst du? Die Feuerwehr kommt rein, es brennt. Und du sagst, ja, aber es brennt gar nicht. Und doch. Und das ist alles, wir stellen uns das so romantisch vor, als wäre das alles ganz nach einem gewissen Plan so abgelaufen. Aber wussten die, was vor sich geht, diese Jünger und die 120 oder was, die da versammelt waren im Gebet? Wussten die, was, ne? Was hatten die für Ideen, wie Gott das alles wohl machen würde, ne? Aber dass ein Sturm kommt und Feuer und die Hütte auseinanderfällt, ich weiß es nicht, schier. Und dann, ja, und dann läuft der ganze Ort zusammen. Ja, was machen wir jetzt? Wer ist der Leiter? Wer ist zuständig? Wen sollen wir jetzt mal fragen? Und ja. Und dann steht Petrus auf und kommt auf die Idee, keine Ahnung, wie er auf die kommt. Das, was ihr hier seht, ist das, was geschrieben steht im Propheten Joel. Aha! Wie kommt man auf sowas? Ne? Das, was hier passiert, ist das, was da geschrieben steht. Und die Leute, ich meine, also, ich weiß auch nicht. Er wusste, dass es das ist. Das muss der Geist ihm gesagt haben. Ne? Das ist, was da steht. Ne? Wie kommt man sonst jemals auf diese Idee? Nein, diese Leute sind nicht betrunken. Das ist das, was hier geschrieben steht in Joel. Und mein Geist wird ausgegossen über alles Fleisch und dann werden alle weissagen und die Alten werden Träume haben. Das ist, was hier steht. Und es ging ihnen durchs Herz und sie fragen tausende von Leuten, was sollen wir tun, Brüder? Ja, ich meine, die 2 Stunden Gottesdienst waren längst rum. Ne? Jetzt fragen die, was sollen wir tun? Ja, geht nach Hause. Kommt am Sonntag wieder, da haben wir unseren Gottesdienst. Ist doch klar. Das ist ja dafür vorgesehen. Das ist das, was wir Gott anbieten als Möglichkeit für Sturm und Feuer und Erweckung. Das wird bestimmt reichen, ne? So, das reichte also nicht. Das ging dann da also wirklich zur Sache. Und ich nehme an, die Erweckung hat sich überhaupt nicht interessiert für unsere Terminkalender und ob wir dann auch das alles irgendwie... Es war so intensiv und es ging da rund um die Uhr und sie waren da täglich, steht auch täglich waren sie da zusammen im Tempel und täglich und sie brachen das Brot und sie waren im Gebet, in der Lehre, in der Gemeinschaft und dann zu Hause und waren sie da auch täglich und der Herr tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten, täglich, sonntäglich. Natürlich, wir haben natürlich das beschränkt, ne? Das ist ein bisschen zu viel, ne? Mit dem täglich. Wir haben auch noch was anderes. Ja, wir haben auch noch was anderes, genau. Aber Erweckung ist intensiv, die Dinge sind sehr intensiv, da gibt es den Alltag in der Form dann auf einmal gar nicht mehr. Oder er muss sich völlig neu konfigurieren, weil... Es ist so intensiv, du kannst gar nicht ins Bett gehen. Ja, das Feuer brennt in dir. Du weißt nicht, wohin mit dir. Hoffentlich findest du noch einen, den du predigen kannst, weil es predigt in dir die ganze Zeit. Kennt ihr das? Es predigt in dir. Du schläfst ein und es predigt in dir und du wachst auf und es predigt in dir und du weißt nicht, wohin mit den ganzen Predigten. Es ist einfach, ja. Der Geist ist... Und du wartest auf Sonntag. Aber da hast du auch keine Zeit. Intensiv. Und wir haben gestern geredet über diese Intensität im Gebet. Intensität, die sich im Gebet ausdrückt. Und ich war in meinen jungen Jahren geschockt über diese Bibelstelle Hebräer 5, Vers 7, wo es über Jesus heißt, da geht es um dieses Priestertum von Jesus, Priestertum nach Melchisedek. Und dann heißt es, wie er, also Jesus hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten kann, ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden. Und mein Bild von Jesus, wie Jesus betet, das war halt mittelalterlich, ne? Dass der ganz fromm geht, er daher und segnet und betet ganz gesittet und ganz ruhig, ganz gutbürgerlich, aber mit starkem Geschrei und Tränen. Also, und ich dachte mir, ja, aber das ist doch Jesus, ne? Wir sagen ja, wir folgen Jesus. Wir glauben an Jesus. Wir folgen Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Ja, und was ist damit? So hat der also gebetet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Amen. Nächstes Thema. Also das ist sehr intensiv, mit starkem Geschrei und Tränen. Also es muss doch jemandem echt um was gehen, wenn der weint und schreit, oder? Was ist das für eine Qualität, dass ich bete mit ganzem Herzen, ganzer Seele, aller Kraft und ganzem Verstand? So, wir haben viel geredet über die Frage, warum denn Gebete nicht erhört werden und warum denn so vieles irgendwie nicht anscheinend, ja, Gott irgendwie nicht reagiert. Und wir hatten ein Kind in der Gemeinde, Mukoviszidose, 10 Jahre altes Kind, Mukoviszidose, so eine fiese Krankheit, die dann immer schlimmer wird, irgendwie die Drüsen funktionieren nicht richtig, das verschleimt und dann ersticken die letztlich nachher die Leute, die das haben, also oberfies. Kind, 10. Und dann, ja, die Gemeinde hat es also schon zur Kenntnis genommen, ne? Es wurde ja dann auch mal gebetet und dann auch nochmal gebetet. Aber irgendwie spürte ich, ja, irgendwas, ne, irgendwie, da rührt sich auch nicht wirklich was, das wird nicht wirklich anders und so. Und ich habe Jesus gefragt, was ist das nun? Und er sagte mir, ja, dieses Gebet reicht nicht. Das ist nicht eingelassen genug auf dieses Kind. Das ist zu beiläufig. Es ist offensichtlich nicht so wichtig, dass dieses Kind lebt. Es wird dem Alltag nachgeordnet. Es wird allem nachgeordnet. Und wenn es passt, kommt man auch jetzt mal zusammen zum Gebet, aber auch nicht die ganze Gemeinde. Und ich habe mir echt gefragt, und ich habe auch die Gemeinde gefragt, was muss passieren, dass wir wirklich alle gemeinsam wirklich beten? Es reicht ja nicht mal, dass ein Kind stirbt. Was reicht? Was darf's sein? Ich habe gelesen von einem Mann, das war, glaube ich, ging um John G. Lake, der da diesen Heilungsdienst da, diesen ganz großen Heilungsdienst da hatte und die Healing Rooms, glaube ich, stützen sich auf dem auch. Ja, und der erzählte eine Geschichte, da war, er hatte auch irgendwie so eine Bibelschule gehabt und hat seine Schüler gesagt, also hat die rausgeschickt für bestimmte Leute zu beten, sie sollten gar nicht wieder zurück in die Schule kommen, bis die nicht geheilt waren, zu denen er die geschickt hat. Ja, also sie hatten, ja. Und dann haben die also alles ausprobiert, was ihnen überhaupt in den Sinn kam, was man alles machen kann. Und ein Mann, der hatte auch dann mit so einer krebskranken Frau zu tun, der ist jeden Tag dahin gegangen und hat für diese krebskranke Frau alles getan und gebetet, was ihm überhaupt nur in den Sinn gekommen ist. Aber es wurde nicht besser. Und dann steht es, dass er eines Morgens wieder ganz früh ging er hin und er hörte die Frau schon schreien, wo er noch nicht im Haus war, vor Schmerzen. Und in dem Moment ist etwas in ihm zerbrochen und er hat nicht mehr darüber nachgedacht, wie man was macht, sondern der lief da rein und packte die Frau und nahm sie hoch und weinte. Da war sie geheilt. Das hat mich so gerührt, ne? Weil jetzt war es nicht die richtige Methode. Jetzt war es Herz, ne? Sein Herz war gebrochen und er hat über diese Frau geweint und geweint und ja, mit starkem Geschrei und Tränen, ne? Ja. Und das ist dann auch hier natürlich bei der Waffenrüstung Epheser 6. Vers 10, schließlich werdet stark im Herrn in der Macht seiner Stärke. Wie werden wir dann beten? Vielleicht ja wie er, ne? Könnte sein, dass es am Ende darauf hinausläuft. Und da in der Waffenrüstung ist ja dann auch die Vers 18, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist. Mit allem Gebet und Flehen. Ja, was ist denn das? Flehen. Das klingt auch schon wieder so ein bisschen dramatisch intensiv, ne? Mit allem Gebet und Flehen zu jeder Zeit. Ne, jetzt, ne? Zu jeder Zeit im Geist. Und wachet hierzu. In allem Anhalten und Flehen. Wachet hierzu. In allem Anhalten und Flehen. Für alle Heiligen. Und auch für mich, damit mir Rede verliehen werde, wie ich den Mund auftue, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Geheimnis. Aber wie intensiv, ne? Wieder, also als junger Christ, ich saß, es ist leider immer wieder mein Beispiel, Allianz Gebetswoche, ne? Ich meine, ich habe gar nichts gegen die Allianz Gebetswoche, aber wir saßen also in der Allianz Gebetswoche Jahr für Jahr, relativ verhalten, hatten die Liste mit den Punkten, für die also jetzt gebetet werden sollte und ja, ne, haben uns da irgendwie durchgequält, gehofft, dass dann bald die Kekse und der Tee kommen. Es war so nichtssagend, es war so leer, so. Wen interessierten auch diese Punkte? Wen interessierte, was da stand? Irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwo in der Welt, irgendwelche Volksgruppen oder was. Also ich hatte mit denen nichts zu tun und die Leute, mit denen ich da, die hatten auch nichts mit denen zu tun. Die hatten auch kein Herz dafür. Das interessierte überhaupt nicht. Aber man hat das gebetet, weil man das sollte, weil man das musste, weil Allianz Gebetswoche war und weil das in dem Heftchen stand und deswegen hat man das so gemacht. Und ich bin nachher nicht mehr hingegangen, ich habe das gar nicht mehr ausgehalten, weil ich gemerkt habe, wir lassen uns auf keinen einzigen dieser Punkte wirklich ein. Wir lassen uns nicht ein da drauf, das geht auch gar nicht. Das sind zu viele Punkte, wir müssen nur einen Punkt haben und die ganze Allianz-Gebetswoche diesem einen Punkt widmen. Dann würden wir wahrscheinlich wirklich ein Ergebnis erzielen. So hatten wir 100 Punkte, aber es wurde auch nie wieder danach gefragt. Auch in der nächsten Allianz-Gebetswoche gab es keinen Rückblick. Ja, was ist mit den 100 Punkten passiert, für die wir letztes Jahr gebetet haben? Ich meine, interessierte das irgendjemanden? Nicht so wirklich, ne? Was soll das sein? Soll der Himmel begeistert sein? So, das ist zu oberflächlich. Das ist zu flach. Das ist irgendwie, da ist kein Herz drin, ne? Das ist nicht ganzheitlich, dieses Gebet. Das ergreift uns nicht. Es ist ja überhaupt nicht wirklich wichtig. Und damit haben wir zu tun. Aber hier, ne, sehr intensiv. Wie kann man denn so beten? Und Jesus auch, ganz schlimm, erzählt er uns hier noch, auch noch. Lukas 18, Gleichnis vom ungerechten Richter. Ne? Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten. Und er sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Es war aber auch eine Witwe in jener Stadt und sie kam ihm und sagte, schaffe mir Recht. Und eine Zeit lang wollte er nicht, danach aber sagte er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht. Ihr Recht verschaffen, dass sie nicht am Ende kommt und mir ins Gesicht springt. Tja, also, Bibel. Dass sie nicht am Ende kommt und mir ins Gesicht springt. Der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird der Mensch, der Sohn des Menschen, wenn er kommt, diesen Glauben finden auf Erden? Wieder. Seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien. Ich meine, ist das intensiv oder ist das intensiv? Das wirft viele Fragen auf. Erstens, was für ein Recht denn? Und identifizieren wir uns, dass wir die Auserwählten sind? Sind wir die Auserwählten, ja oder nein? Als Auserwählte haben wir ja anscheinend Rechte. Und diese müssen anscheinend eingefordert werden. Aber vehement. Ne? Also ich glaube, wir sind sehr gewöhnt worden an so ein übervorsichtiges Auftreten. Ne? Und natürlich auch sehr verkopft, das ist alles vernünftig, alles richtig, das ist für uns immer das Wichtigste, dass auch alles richtig ist, dass jede Formulierung ganz genau richtig ist, dass wir alle Eventualitäten auch berücksichtigt haben, dass dies tolerant formuliert ist und auch, dass niemand Anstoß daran nehmen kann. Und wen interessiert das? Den ungerechten Richter oder den gerechten Richter? Das interessiert überhaupt niemanden. Ne? So. Ich war in einer Gebetsnacht in Sibirien. Ging 7 Uhr abends los, endete 7 Uhr morgens. Kleine Küche, pickepacke voll, 30, 40 Leute, also du konntest auch nicht umfallen, also du warst ein. Und die waren on fire. Die waren wie der Wind und das Feuer. Die waren, und das ging von 7 abends bis 7 morgens. Ich bin zwischendrin, weiß ich nicht, ein paar Mal gestorben, glaube ich, weil mir das alles so dermaßen zu viel war. Aber ich habe mir gedacht, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass diese Leute hier eine solche Intensität haben, von der ich nichts weiß, von der ich auch nur einen winzigen Bruchteil aushalte? Ja, also als ich wirklich am Ende war, fingen die erst richtig an, ne? Und das war so, ne, und der Gottesdienst bei denen war auch, ne, erstmal 2 Stunden lang Lobpreis. Das war ja das Mindeste. Und ich habe auch dann die Leiterin gefragt, und jetzt soll noch gepredigt werden? Die, ja, natürlich. Und nicht nur eine Predigt. Wir sind hier den ganzen Tag, wir sind hier, wir für nichts anderes sind wir hier. Und ich so, ja, aha. Und die Leute, ja, die wollten nicht wieder gehen, die saßen da und die, und der Lobpreis, und dann das ging und so intensiv. Und da habe ich gesehen, ja, man kann, ne? Es gibt Leute, die sind so intensiv, ganz normal. Für die war das ganz normal. Die konnten sich gar nicht vorstellen, dass man das, die konnten sich unsere Art nicht vorstellen, ne? So wie ich mir ihre Art auch kaum vorstellen konnte. Aber das hat mich so bewegt, dass ich dachte, Mensch, das ist ja so intensiv und Und wir brauchen diese Intensität. Und der Heilige Geist kommt und gibt uns Kraft, dass wir so intensiv sein können. Dass wir auch nicht so schnell klein beigeben. Dass wir auch dranbleiben. Dass wir Nachdruck haben. Dass wir wissen, was wir wollen. Und die Teufel werden auch wissen, was wir wollen. Alle werden wissen, was wir wollen. Weil wir wollen, was wir wollen. Aber wir sind so, ja, wir wollen das schon, ja, ein bisschen. Ne? So, wenn es nicht passiert, ja, dann passiert es eben nicht, auch nicht schlimm. Nächste Allianz-Gebetswoche kommt. Ne? Das kann uns doch nicht stören, dass die Sachen nicht funktionieren. Ne? Wir machen einfach weiter nach Routine. Aber der Heilige Geist nicht. Ja? Da gibt es das nicht mit dieser Routine. Er will uns intensiv machen. Ich habe hier in diesem Buch die Armee. Ich lese es immer mal wieder gerne vor. Da ist so ein kleines Zitat über Gebet. Ein Artikel von Dr. Stuart Robinson. Und da heißt es folgendermaßen. Hat er jetzt über Gebet Infos zusammengetragen. Ist alles auch schon wieder 20, 30 Jahre alt. Und er sagt, 1952 wurde Einstein von einem Doktoranden der Princeton-Universität gefragt, was in der Welt denn noch für eine originelle Doktorarbeit übrig sei, worauf Einstein erwiderte, finde was raus über Gebet. Im Alter von 85 Jahren sagte der englische Prediger Sidlow Baxter, in den mehr als 60 Jahren meines Dienstes habe ich nur 3 Gemeinden geleitet. In jeder einzelnen hatten wir Erweckung. Und nicht eine davon war das Ergebnis meiner Predigten, sondern sie kamen als Ergebnis davon, dass die Gemeindeglieder in ein Bündnis eingetreten waren, so lange zu beten, bis Erweckung kommt. Und sie kam. Jedes Mal. Und sie kam. Jedes Mal. Die fühlte sich willkommen. Offensichtlich. Da kam sie. Richard Halvorsen, Kaplan des amerikanischen Senats, stellte fest, dass wir keine Alternativen als die des Gebetes haben. Er sagte, du kannst bis zur Erschöpfung organisieren, du kannst planen, vorprogrammieren, subventionieren, aber wenn du nachlässt zu beten, ist alles Zeitverschwendung. Gebet steht nicht zur Disposition, es ist zwingend. Nicht zu beten heißt, Gott nicht zu gehorchen. Roy Poynter kam nach umfassenden Untersuchungen in den Baptistengemeinden von Großbritannien zu der Schlussfolgerung, dass überall, wo es positives Wachstum gab, auch ein sich wiederholender Faktor bestand, sie waren alle betende Gemeinden. In Larry Lees Gemeinde Church on the Rock in Rockwell, Texas, USA, war ein Wachstum von 13 Mitgliedern 1980 auf 11.000 1988 zu verzeichnen. Als er über dieses erstaunliche Wachstum gefragt wurde, sagte er, ich fing keine Gemeinde an, ich fing einen Gebetskreis an. Sehr schön. Ich fing keine Gemeinde an, ich fing einen Gebetskreis an. Als David Shipley, der für das Gebet in der Gemeinde verantwortlich ist, nach dem Geheimnis der Gemeinde gefragt wurde, sagte er, das evangelistische Programm unserer Gemeinde ist das tägliche Gebetstreffen. Jeden Morgen von Montag bis Freitag treffen wir uns ab 5 Uhr, um zu beten. Wenn wir, also 5 Uhr morgens. Wenn wir sehen, dass die Ernte der Bekehrungen für länger als eine Woche rückläufig ist, wenn wir sehen, dass die Ernte der Bekehrungen für länger als eine Woche rückläufig ist, betrachten wir das als geistlichen Rotalarm und suchen den Herrn. Holla, holla, holla. In Korea natürlich ist die Gemeinde von fast 0 auf 50% der gesamten Bevölkerung angewachsen. Allein in diesem Jahrhundert. Pastor David Yonggi Cho schreibt, die Bekehrungsrate von 12.000 Menschen pro Monat, 12.000 Menschen pro Monat, in seiner Gemeinde dem unaufhörlichen Gebet zu. Heutzutage gibt es aus vielen Richtungen großen Druck in unserer Gesellschaft. Härter zu arbeiten, smarter zu werden, Resultate hervorzubringen. Oder man wird beiseite geschoben. In vielen westlichen Ländern ist die Gemeinde in Gefahr, diese Mentalität in ihr eigenes Verhalten und ihre Praktiken aufzunehmen und vergisst dabei, dass im göttlichen Menschen Bemühen und Erfolg nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch ein gnädiges Freisetzen von Gottes Heiligem Geist kommt. Vor Jahren sagte Torrey einmal: Wir leben in einer Zeit, die durch die Vermehrung menschlicher Maschinerie und die Verminderung von Gottes Kraft charakterisiert ist. Der große Ruf unserer Tage ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Organisieren, organisieren, organisieren. Gib uns etwas Neues, Gesellschaft. Berichte uns über neue Methoden, entwickle neue Maschinen. Aber der wahre Bedarf in unseren Tagen ist Gebet, mehr Gebet, besseres Gebet. Freunde, in der Gemeinde der westlichen Welt haben wir heutzutage die aktuellsten, auf dem neuesten Stand der Technik stehenden Technologien zur Verfügung, um das Evangelium zu verbreiten. Aber in so vielen Ländern scheint vergleichsweise wenig zu geschehen. Kann es sein, dass, während die Welt gelernt hat, mit Robotern auf dem Mars zu sprechen, wir, was die Bereiche Mission und Wachstum unserer Gemeinden angeht, zum Teil vergessen haben, mit dem Herrn, der Herren zu kommunizieren? Wenn das so ist, dann ist unsere beste Kursänderung die, wieder in Gemeinschaft mit den ersten Jüngern zu stehen, wie sie zum Haupt der Gemeinde Jesus Christus zurück und wie sie zum Haupt der Gemeinde Jesus Christus zurückzukehren und zu sagen: Herr, lehre uns beten. Aber es ist eben nicht nur lehre uns beten, sondern gib uns diesen Geist des Gebets, dass wir angefacht werden, dass diese Glut in uns angefacht wird, dass wir in einer Weise beten können, die ja echt ganzheitlich ist, wo die Gefühle einbezogen werden, unser ganzer Mensch einbezogen wird. Und diese Gebete, ja, es ist, ich habe darüber auch dieses Buch geschrieben, Haus des Gebets, was mir ganz besonders wichtig ist. Weil ich glaube, ohne Gebet ist alles nichts. Es ist alles nichts. Aber wenn das Gebet intensiv wird, wenn das Gebet heiß wird, wenn das Gebet Feuer fängt, dann wird die ganze Gemeinde aufgewärmt. Dann kommt das in Wallung. Und dann wird das intensiv und dann wird das laut. Und dann kommen diese Wehen im Gebet. Habt ihr das schon erlebt? Diese Gebetswehen, wenn die kommen und die Leute liegen wirklich am Boden und stöhnen wie in Wehen. So, was ist das für ein Gebet? Ist das ein Gebet? Ja, das ist überhaupt kein Gebet, wie wir uns das vorstellen. Da werden gar keine vernünftigen Sprüche mehr erzählt und da wird gar nicht mehr irgendwie, die Leute können da gar nicht mehr reden. Ne? Das ist ja so intensiv, ne? Dass man ja nur noch nach Luft schnappt. Das ist intensiv, das ist so, ne, es geht den Leuten, die Leute gehen, die gehen wirklich in die Knie, ja, das ist so, das haben sie gar nicht gewusst, dass es sie so dermaßen ergreifen könnte. Ja. Ich glaube, das Reich Gottes kann man nur, das ist eine Sache, da kommt man nur rein durch Geburt. Und einer Geburt geht eben eine Schwangerschaft voraus und es braucht Geburtswehen. Es ist immer Geburt. Ne? Und da, wo diese Geburtswehen, wo das Gebet der Geburtswehen verschwindet, sind keine Bekehrungen mehr. Oder zwei bekehren sich, drei fallen ab. Es ist so, es passiert eigentlich überhaupt nichts. Ne? Und die Leute, die sich bekehren, ja, was sind das für? Was hat das für eine Qualität, diese Bekehrungen? Die sind oft auch so flach, wie die Gemeinde flach ist, ja. Das ist so nebenher, das ist so, das hat kein Niveau. Es ist irgendwie, ich weiß auch nicht, also als ich mich bekehrt habe, war ich so ein Suizidaler, wie heißt es so? Jugendlicher und so, und ich habe mich, ja, meine Bekehrung war so, ich habe mich sowas von auf Jesus geschmissen, ne? Ich habe mich sowas von an den gehängt mit meinem ganzen Sein, weil ich fühlte mich auch wirklich sehr verloren, ne? Und ich klebte an Jesus Tag und Nacht und Jesus war das ein und das alles. Aber dann habe ich festgestellt, in der Schulklasse, wo ich war, waren auch andere Christen. Habe ich ja noch nie gemerkt gehabt. Die waren also so angepasst, ne, dass ich also, die lebten ihr Christsein nur in der Gemeinde. Ne, also das konnte man in der Schule nicht bemerken. Und ich war dann überrascht, dass ich dann später, welche aus meiner eigenen Klasse habe ich Leute gefunden, dann auf irgendeiner Veranstaltung, in irgendeinem Gottesdienst, die sagte, was? Du hier? Das ist ja nicht zu glauben. Das habe ich ja noch nie auch nur geahnt. Ja. Und dann mein Freund und ich, wir haben dann auf dem Schulhof, haben wir dann Lieder gespielt mit der Gitarre. Ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich still und leise. Also solche Lieder haben wir kopiert, an die Schüler verteilt, haben wir dann da gespielt. War ja eine kirchliche Schule, also bitte. Ja, also die wussten aber damit nichts anzufangen. Das war viel zu intensiv. Ne? Und dann haben natürlich auch die Christen an der Schule, jetzt mussten sich irgendwie dazu oder dagegen stellen oder eben gar nicht. Aber die Mehrheit blieb unsichtbar. Die Mehrheit blieb unsichtbar. Ein paar haben sich zusammengetan und haben einen Gebetskreis angefangen. In der Schule unter der großen Treppe gab es ein Gebetstreffen, ein geheimes Gebetstreffen. Das war schön. Und so, und wir wussten gar nichts, wir waren neu bekehrt, wir hatten keine Ahnung, wie man alles richtig macht, wir hatten keine Ahnung, dass das alles eigentlich gar nicht geht und alles in der Gemeinde sein muss. Wir waren einfach nur, wir klebten an Jesus, wie wir nur an ihm kleben konnten. Und dann war in der Schule Erweckung, Leute haben sich dann bekehrt und die kamen in dieses Gebet unter der Treppe und die haben auf dem Schulhof mitgesungen und also das war schön. Aber wie gesagt, kam dann, das ging nicht lange gut, dann haben eben diese unsichtbaren Schüler, Christen, ihren Gemeinden mitgeteilt, was an der Schule Wildes passiert, dass da irgendwas vor sich geht und ob das denn überhaupt richtig ist und ob das denn auch und ob man das darf. Und die Rädelsführer, wir waren in gar keiner Gemeinde. Wir wussten auch gar nicht, dass man in eine Gemeinde gehen muss. Das wussten wir gar nicht zu diesem Zeitpunkt. Deswegen taten wir das auch nicht. Aber die wussten das. Und dann wurde uns jedenfalls also klar gemacht, also alle diese, die sich hier bekehren und so und alles, das muss alles in der Gemeinde stattfinden, nicht an der Schule. Wir haben Gebetskreise in der Gemeinde. Es muss dort sein, nicht in einer Schule. Und sie haben sich durchgesetzt. Alles wurde aufgelöst, die Erweckung war vorbei und die Gemeinden zufrieden. Alle waren in der Gemeinde. Schade, ne? Es war so schade. Und die Intensität, die das hatte in der Schule, war aber in der Gemeinde nicht. Da war alles richtig, geordnet, schön. Aber dass das jetzt Feuer hatte, dass es um Leben und Tod geht, dass diese Leute sich bekehren und so. Also das, was wir in der Schule erlebt hatten, diese Qualität, das war da nicht. Und man sagte uns, naja, ihr seid noch jung, das wird auch bald vorbei sein. Und dann seid ihr so normal wie wir, ne? Ist ja klar. Ne? Und das wurden wir dann auch mehrheitlich. So normal wie eben alle. Man passt sich an. Man will dazugehören. Ja, ihr kennt diese Probleme, die wir an diesem Punkt einfach haben, ne? So, Gott will die Temperatur hochfahren, er will das Feuer anfachen, er will uns in Wallung bringen, er möchte, dass wir heiß werden, dass wir erstarken, stark werden im Herrn der Macht seiner Stärke, dass wir in ein Gebet kommen, das ist immer und das ist so intensiv und das kann man gar nicht aufhören und das kann man gar nicht machen, es ist etwas, wenn das in deinem Herzen Feuer fängt, ja, du kannst es nicht machen. Also wenn man außerhalb dieses Feuers steht, fragt man sich, wie mache ich das? Aber wenn man innerhalb des Feuers steht, da fragt man, ja, wie kann ich es nicht? Also wie geht das, das nicht zu machen? Die eine Seite versteht die andere Seite komplett überhaupt gar nicht, ne? Weil was für die einen sehr schwer. Ja, wie sollen wir das machen? Die Leute haben doch keine Zeit und die Umstände und das geht doch überhaupt nicht. Und wir haben doch hier ein Gebetstreffen. Da kommt doch kaum einer hin. Was willst du denn und so? Aber du auf der anderen Seite, wenn du in diesem Feuer bist, dir ist das unvorstellbar. Ja, wie kann man das nicht machen? Ne? Weil es ist in dir. Es brennt in dir, es arbeitet in dir, es betet in dir die ganze Zeit und du merkst, das bin gar nicht ich, das mache ich gar nicht, das ist irgendwie, hat das mich, ist das auf mich gekommen, ist das in mich gekommen. Ich weiß nicht, wo ich in Indien war, ich war einmal 10 Tage im Missionseinsatz in Indien, ne? Und kaum hat mein Fuß die Erde von Indien betreten, ging die Predigt in mir los. Es hat in mir gepredigt. Nur rund um die Uhr gepredigt. Ich wusste nicht, wohin mit mir. Ich war da nicht der Prediger, ich bin nur mitgekommen. Aber es predigte in mir die ganze Zeit, Tag und Nacht, und rund um die Uhr predigte das in mir. Und einmal war die Gelegenheit, ein Zeugnis zu geben. Und ich, ja! Yeah! Und diese Leute da waren alle sehr responsive, also die hatten, da gab es keine Reserviertheit, die Leute haben alle direkt reagiert. Und so dieser Dienst, wo ich war, hat jeden Tag eine Gemeinde gegründet. Wenigstens eine, jeden Tag. Es waren schon Tausende. Und wir überlegen, ratter, 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 wie kann man jeden Tag eine Gemeinde gründen? Falsche Frage. Du kannst das nicht. Es geht nicht um das, was du kannst, ja, sondern was du geschehen lässt. Nicht, dass du das kannst. Und die haben also, dieser Dienst hat jeden Tag eine Gemeinde gegründet. Dieser Dienst hatte aber auch Nähereien. Der hatte Schulen, von Grundschule bis Gymnasium, zig Schulen. Dieser Dienst hatte zig Krankenhäuser. Dieser Dienst hatte zig Altenheime. Dieser Dienst hatte Leprakolonien. Dieser Dienst hatte Kinderheime en masse. Wir waren 10 Tage lang, fuhren wir nur von einer Facility zur nächsten. 10 Tage lang, rund um die Uhr. Und ich dachte, auch nach 10 Tagen war mir das undenkbar. Wie geht das? Wir waren eigentlich da, um Brunnen zu graben. Auch noch, nebenher, so ein Nebenher-Projekt. Lass uns mal ein paar Brunnen graben. Und im Zentrum dieses Dienstes stand im Grunde ein Ehepaar und so ein ganz treues, kleines Team, 5, 6 Leute. Und die haben das alles auf die Beine gestellt. Also ich konnte das, jedes dieser Projekte, was ich da gesehen habe, wäre es in Deutschland ein Lebensprojekt. Ein solches Kinderheim, ein solches Altenheim. Ja. Eine solche Schule. Das wäre hier ein Lebenswerk, was jemand bewältigt. Davon hatten die aber, die hatten ja mindestens 100 Einrichtungen. Vielleicht auch 200, da konnte sie auch nicht mitzählen. Das war ja, ich kann es auch heute nicht. Ich weiß es nicht, wie das geht. Diese Leute, die hatten ein Selbstverständnis, die hatten eine Intensität, die hatten eine Art von Hingabe, sie ließen das geschehen, also sie ließen diese Dynamik, sie ließen diese Dinge alle werden und haben nicht gesagt, aber jetzt halt mal, da komme ich ja nicht mehr mit. Aber jetzt halt mal, das geht, also das müssen wir erstmal. Nebenher studierte der Mann Jura. Auch noch nebenher. Weil er sagte, wenn ich Richter bin, habe ich hier eine Menge zu sagen. Die Wand war voller Zertifikate von Regierungsstellen zu verschiedenen dieser Einrichtungen, weil die alle besser waren wie die staatlichen. Alle. Hatten ja eine Qualität, ne? Sie hatten alle eine christliche Qualität, können wir uns hier nicht vorstellen. Ne? Moral bis oben gegen, ne? Stark. Waren dann so im Altenheim, ihr könnt euch nicht vorstellen, die Alten haben für uns gebetet, aber on fire. Wirklich, also die haben sich auf uns gestürzt und so, und ich wusste, also schon auch diese Alten, die hier, diese Altenheime, das ist der ganze Gebets-Backbone, also so dieser ganze Dienst wird in dem seinem Rücken stehen diese Altenheime, ja, die beten, aber wie die beten, ne? So on fire, ne? Wahnsinn, Wahnsinn. Also ich habe sowas nie vorher, nicht nachher gesehen. Und ich konnte auch nachher nicht nachvollziehen, wie machen die das. Ich weiß, ich war immer nur, wie machen die. Und irgendwann sagte mir Gott, jetzt hör mal auf mit deinem verdammten Machen. Das ist nicht eine Sache des Machens, das ist eine Sache des Seins. Die sind so und du bist es nicht. Werde wie die, machst du genau Gleiche. Und wir sind so, ne? Wir sind Human Doings geworden statt Human Beings. Wir wollen das alles machen. Wie mache ich's? Aber die erste Frage ist ja, wie bin ich? Wie bin ich ein Mensch? Wie bin ich Gottes Gegenüber? Wie kann dieses Feuer, dieses Gefäß, das ich bin, wie kann dieses Feuer da drin brennen? Und dann brennt das. Es ist ja so, wenn du eine Lampe bist, Gott hat dich geschaffen, eine Lampe zu sein. Du sollst ein Licht sein. Glaubst du das? Du bist geschaffen, ein Licht zu sein. Jetzt kann das Öl des Geistes in dich hineinfließen, wie in die Lampe. Und wenn der Docht in dem Öl ist, dann kannst du brennen, ohne auszubrennen. Denn es brennt das Öl in dem Docht. Der Docht verbrennt gar nicht. Der Docht nimmt das Öl auf und das Öl brennt. Eine solche Lampe kann ewig brennen, wenn immer schön Öl nachgefüllt wird, oder? Dann brennt die eben. Und sie brennt niemals aus. Aber bei uns brennen die Leute aus, weil sie haben gar kein Öl oder so wenig, ne? Und dann brennen die aus, dann brennen die rasch aus, ja, sind überfordert, brennen aus, können nicht mehr, sind am Ende. Ihr Gefäß, ihr Licht erlischt. Ihr Licht erlischt. Gott aber möchte den Funken nicht auslöschen, sondern wieder anfachen. Das braucht aber Öl. Aber wenn das Öl ist, wie viel kannst du angefacht werden? Also, wir haben keine Ahnung. Wir haben keine Ahnung, was wir für eine Lampe sein könnte. Es gibt solche und solche Lampen. Aber es kommt immer auf das Öl an. Wie viel Öl geht rein? Das erinnert mich natürlich an dieses Bild, was wir auch immer gerne erzählen, wo jemand mit seiner kleinen Kaffeetasse unter den Niagarafällen stand und Gott bat, gib mir mehr. Ja was, da kann auch der Niagarafall drauffallen. Mehr, wie in diese Tasse reingeht, geht in die Tasse nicht rein. Das Problem ist doch nicht, dass Gott mehr gibt, sondern das Problem ist, das Gefäß ist eben so klein. Ne? Wenn du wenigstens ein Eimer werden würdest, wenn deine Kapazität sich dehnen würde. Und das ist, was der Heilige Geist macht. Er dehnt deine Kapazität. Er dehnt deine Aufnahmefähigkeit. Ist nicht immer angenehm. Ne? Oft muss er dich voll zerlegen. Er nimmt dich sowas von auseinander. Du bist nur noch Scherben. Und dann setzt er dich neu zusammen, aber anders. Und am Ende wirst du dann nochmal dankbar sein, dass du die Zerlegung ausgehalten hast. Weil deine Kapazität wurde größer. Dein Gefäß wurde größer. Du kannst am Ende viel mehr von dieser Energie, diesem Öl, dieser Dynamik aushalten. Und ich muss sagen, durch die Jahre ist es bei mir gewachsen. Meine Kapazität ist besser geworden. Ich halte mehr von dieser Intensität, diesem Feuer, dieser Bewegung, die der Geist bringt. Der Geist ist Bewegung. Der Geist weht, der Geist brennt, der Geist fließt. Es ist immer Dynamik. Es ist immer Bewegung. Du kannst nicht mehr sitzen bleiben. Kennt ihr so Gottesdienste, wo Leute aufspringen und müssen rumlaufen? Und du denkst dir, was machen die? Was ist denn mit denen los? Ne? Die können nicht mehr sitzen bleiben. Sie können nicht mehr. Die Dynamik in ihnen, ne? Sie können nicht mehr auf ihrem Sitz sitzen bleiben. Die müssen in Bewegung kommen, ne? Weil in ihnen ist alles in Bewegung. Aber vorgesehen ist, dass sie still sitzen. Sie können nicht mehr still sitzen. Was wird das machen, wenn die Gemeinde, stellt euch vor, ne? Der übliche Gottesdienst und die Leute können nicht mehr an sich halten. Die fangen an aufzustehen und da rumzulaufen. Und sie können das selber nicht erklären. Sie können das selber nicht erklären. Was ist mit mir? Ich kann nicht mehr sitzen. Ich muss mich bewegen. Ich muss mich bewegen. Ich muss in Bewegung kommen. Ich muss handeln. Ich muss laut werden. Ich muss beten. Ich muss predigen. Ich muss irgendwie, ich weiß es auch nicht, was ich muss. Ich muss irgendwas, aber ich kann nicht mehr sitzen bleiben. Keinen Moment mehr, sonst platze ich. Viele Krankheiten, die man auch zäh in der Gemeinde hat, sind Krankheiten der gelähmten Dynamik. Der Geist möchte bewegen, du musst sitzen. Das ist einander entgegengesetzt. Ja, und Energien, die man nicht rausbringt, ja, die werden zu Entzündungen. So die Energie, die eigentlich jetzt bewegen will, aber du hemmst die Bewegung, diese Energie kommt auf dich zurück, ja. So, wo bleibt denn die Energie, ja, die nicht ausagiert wird? Irgendwo bleibt die. Und dann wird das pathologisch, dann wird das krank, ne? Das ist so. Und viele, viele, viele Krankheiten, die wir haben, gehen darauf zurück, dass die Menschen eigentlich geschaffen sind zu brennen, zu wehen und zu fließen. Und eigentlich ist das menschliche Leben ein immer anhaltender Prozess, eine Bewegung. Und sie müssen immer still sitzen, in der Schule, in der Gemeinde, überall, im Büro. Immer musst du da sitzen. Ja, irgendwie, ne? Und bitte still sein. Und der Geist aber nicht. Der Geist möchte dich aber in Bewegung bringen und er möchte dich sowas von dynamisieren. Ja. Und Leute, wenn diese Kraft in uns zunimmt, fallen die Computer aus. Habt ihr das schon erlebt? Du kommst in das Büro, du bist voll von dieser Dynamik, die Computer... Ich meine, entweder du wirst abgeschaltet oder die. Ne? Wer schaltet wen aus? Schaltest du das aus, was dich ausschalten will, oder schaltet das dich aus? Ich habe da also schon wirklich skurrile Geschichten gehört, aber viele Leute können das nicht einordnen, was passiert. Ich habe von einer Predigerin gehört, der hat auch, Gott hat ihr gesagt, du musst in Bewegung kommen und ich schicke dich, irgendwo hat er sie hingeschickt, in alle Welt wahrscheinlich. Also irgendwie hat er sie hingeschickt und diese Predigerin sagte, ja, aber ich bin ja nur eine Frau. Also sie hatte alle ihre Ausreden und ich muss ja hier noch arbeiten und die Rente und das Häuschen und bla 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 bla. Dann war sie an ihrem Arbeitsplatz, die Decke brach ein. Begrub ihren Arbeitsplatz vor ihren Augen. Da ist sie gegangen. Da war es ja dann wohl deutlich genug, ne? Sie hat Bilder mir gezeigt. Hier, die eingebrochene Decke und da, wo ihr Tisch gestanden hatte. Die Trümmer und so, ne? Ich dachte mir, ja, ne? Also wir haben ein Problem, wir haben das Problem, wenn der Geist kommt, wenn die Intensität kommt, und ich glaube, das ist ein Geheimnis der Kraft. Der Geist will uns dynamisieren. Und vor allem das Gebet, ne, da geht's überhaupt los, ja, das anzufachen, ja, dass das stark wird, intensiv, man die Zeit vergisst, keiner mehr auf die Uhr guckt oder die Uhren ausfallen. Habt ihr das auch schon mal erlebt? Die Uhren fallen aus. Auch ein Phänomen. Die Uhren fallen aus, die Uhren gehen alle verschieden. Alle gucken auf die Uhr, ist alles was anderes. Und sie merken, oh, die Zeit ist außer Kraft gesetzt. Dem Herrn gefällt es nicht, dass wir auf die Uhr schauen. Er wollte jetzt mal, dass wir damit aufhören und auf ihn schauen. Ja. Und so dehnt uns Gott. Er will uns dehnen, dass wir eine halbe Stunde beten können, eine Stunde, fünf Stunden, zehn Stunden, am Ende für immer. Das Ziel ist, wir beten immer, immer, rund um die Uhr, mit allem Gebet und Flehen. Wie mache ich das? Nein, du machst es nicht, du wirst es. Ja, es ist eine Sache des Seins, nicht des Machens. Du kannst das nicht machen. Du kannst schon die halbe Stunde nicht machen. Aber wir werden verwandelt in sein Bild. Unser Inneres wird gedehnt, aber wenn das passiert, wenn du auseinandergenommen wirst, fühlt sich nicht gut an und du wirst wieder neu zusammengesetzt, größer, gedehnter, mehr Platz für mehr Öl. Dann kommt auch mehr Feuer. Dann bist du schon wieder, dann fragen sich Leute, was ist denn nur mit dir? Was ist denn nur mit dir? Du bist gar nicht mehr normal. Du bist so aufgedreht, du bist immer so aufgedreht, du bist aufgedreht. Und du, ja, ich weiß auch nicht, ich bin echt aufgedreht. Also ich bin irgendwie, ich war vorher echt abgedreht. Aber jetzt bin ich aufgedreht. Und du wirst immer aufgedrehter. Und man kann das so und so sehen. Ne? Es gibt die irdische Aufgedrehtheit und es gibt die göttliche Aufgedrehtheit. Ich habe von diesem Mann gelesen, ein Richter. Der Geist Gottes kam auf diesen Richter, Simson. Und dann hat er mit diesem Eselskinnbacken 1000 Philister erschlagen. Einer schlägt 1000, ne? Und 2 10.000. Der hat wirklich 1000 Leute geschlagen. Ich meine, wie stellst du dir das vor? Wie stellen wir uns vor, einer gegen 1000? Mit einer Eselskinnbacke. Mit so einem Knochen. Ich meine, hallo? Kannst dir mal versuchen. Fangen wir mal mit dem ersten Gegner an, ne? Wie sind deine Kampferprobungen? Wie sieht's aus? Denkst du, du wirst mit einem Philister fertig? Wahrscheinlich mit sehr viel Glück wirst du vielleicht irgendwie eine Runde bestehen mit einem. Aber 2? Aber 3? Aber 4, 5, 6, 7? Was ist das? Also wir sehen, der Geist Gottes kam, steht da, der Geist Gottes kam auf ihn und diese Fesseln, die er hatte, wurden wie Wachs, wie Flachs. Also einfach so, es war nix. Was sind das für Energien? Was ist das für eine Kraft? Was ist das? Wir haben das alles so klein gemacht. Ne? Jetzt schlagen 1000 von uns nicht mal mehr einen. Und es muss sich doch wieder umdrehen, oder? Dass wir wirkungsvoll werden. Männer wollen wirkungsvoll sein, oder nicht? Männer wollen wirkungsvoll sein. Sie möchten was tun, sie möchten etwas bewirken, was wirklich, wirklich was ist. Das möchten die. Warum vor Bildschirmen umkommen? Warum einschlafen? Warum noch einen Gottesdienst hinter uns bringen, der langweilig ist? Wofür das ganze Spiel? Wenn die Kraft in dir zunimmt, kannst du dieses Spiel auch immer schwerer ertragen. Du kannst das nicht mehr ertragen. Du kannst in dem Gottesdienst nicht mehr stillsitzen. Es ist für dich schwierig. Du hältst es durch, aber es ist nicht, dass du das toll findest. Weil es ist so schwach. Es ist so schwach. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ich glaube, im Allgemeinen hat die Gemeinde nicht mal die Kraft, die Rüstung zu tragen. Habt ihr das mal euch angeguckt bei so Rittern hier? Was, wie schwer, so eine Rüstung? Allein, und noch die Waffen. Allein das zu tragen, ne? Da brauchst du aber schon Kraft. Ne? Geschweige denn damit zu kämpfen. Und ich habe den Eindruck, also schon diese Waffenrüstung ist für viele Christen die volle Überforderung. Ne? Also wie sollen die tragen können? Das ist, sie haben die Kraft nicht, sie haben sie einfach nicht. Es war auch nicht das Thema irgendwie. Ne? Aber in der Bibel ist das Thema. Wir sind geschaffen, um mächtig zu sein, um Kraft zu haben. Um das Haupt zu sein und nicht der Schwanz. Und immer wieder müssen wir uns fragen, kann es sein, dass wir betrogen werden, dass wir Bilder, auch Bibel, auch was in der Bibel steht, dass wir die Bilder, die wir davon haben, dass die so klein sind, so niedlich, ganz klein, so Filzbild, Filz, hier Kinderstunde. Und da wird dann dieses Feuer von Pfingsten und das Feuer vom Karmel und das Feuer auf dem Sinai, diese Feuer werden alle ganz klein gemacht. Man will ja die Kinder nicht erschrecken, ne? Und das wird alles so klein gemacht, dass wir das ganz gut im Griff haben. Aber was ist, wenn es so groß ist, dass wir es nicht im Griff haben, sondern es nimmt uns in den Griff? Hier ist der Punkt. Ne? Muss es in unserer Kontrolle bleiben oder darf es auch über unsere Kontrolle hinausgehen? Ich würde sagen, die Mehrheit der Gemeinden sagt, nein, es darf über unsere Kontrolle nicht hinausgehen. Denn dann wissen wir ja nicht mehr, was hier vor sich geht. Ne? Und wenn dann einer verrückte Sachen macht, dann fällt das auf uns alle zurück. Ja, und so ist es. Aber der Preis ist, dass wir den Geist kontrollieren wollen, dass wir die Dinge in eine ganz, ganz kleine Box packen. Und in dieser kleinen Box, die ist für Gott viel zu klein, viel zu klein. Wir wollen große Dinge in ganz kleine Schächtelchen packen. Und das geht nicht. Glaubt ihr, der Friede Gottes, wie groß ist der Friede Gottes? Ist das nur so? Ja, kann man mal drüber predigen. Ich glaube, der Friede Gottes oder die Liebe oder die Hoffnung oder ey, nimm doch, was du willst. Das sind mächtige, göttliche, dynamische Kräfte. Was meinst du, was die mit dir machen, wenn die zum Zug kommen? Das ist, als würdest du in den Ozean springen. Kannst du in den Ozean, kannst du ein kleines Eimerchen nehmen, deine Gemeinde bringen, hier ist der Ozean. Ja, bitte, da hast du deinen Ozean. Oder die Sonne, ne? Jesu Angesicht leuchtet wie die Sonne und wir wollen aber dann in der Gemeinde eine Kerze anzünden. Ja, hier ist das Licht. Das sind so unterschiedliche Dimensionen. Ne? Ja, natürlich, die Kerze ist auch ein Licht, aber die Sonne ist ein bisschen heller und die kannst du auch nicht in die Hütte sperren. Die Hütte ist zu klein für die Sonne, ist zu klein für den Ozean, sie ist zu klein für den Sturm. Aber wir arbeiten dran, dass wir das bändigen, dass wir diese wilden, gewaltigen Energien und diese Kräfte, dass wir die schön in eine kleine Ordnung bringen, ja, wo wir dann einfach in ein, zwei Stunden damit fertig sind. Ich meine, ist das Anmaßung oder nicht? Warum haben wir Gott so domestiziert? Warum haben wir das alles so klein gemacht? Aus Angst, die Kontrolle zu verlieren. Habt ihr Angst, die Kontrolle zu verlieren? Ja, ist so eine Frage noch. Aber wenn das Feuer kommt, wenn Pfingsten kommt, wenn die Intensität kommt, die möchte mit uns doch unendlich über das hinausgehen, was wir können. Schluss mit dem, was wir können. Na, das kann doch nicht das Maß sein, was wir können. Wen interessiert, was wir können? Den Himmel? Gott? Die Sonne, das Meer, den Sturm, interessieren die sich, was wir meinen zu können? Wenn der Sturm kommt, sagt ein Spruch, wenn der Sturm kommt, machen die einen die Luken dicht, die anderen bauen Windräder. Die einen verbarrikadieren sich vor der Gewalt, die dieser Sturm hat. Die anderen überlegen sich, wie könnten wir das eigentlich nutzen? Wir könnten ein Windrad bauen. Am Fluss, wir könnten ein Kraftwerk bauen. Also die Energie, die tausendmal größer ist wie du, könnte man nutzen. Aber wir haben Angst davor und wir wollen die so klein machen, dass es gerade so reicht, dass wir nicht ganz tot sind. Und dass wir die nächste Woche auch bestehen. Dass wir noch gerade so durchkommen. Danke Gott, ich habe die Woche wieder überlebt. Ich danke dir so sehr. Ich danke auch dafür. Aber ich will doch mehr als überleben. Ihr auch? Amen. Viele Gemeinden sind auf Überlebensmodus. Die Energie ist down. Die Batterien sind leer. Die Akkus sind unten. Die Energie ist so gering, ne? Und jetzt kommt Gott und sagt, ich werde eure Batterien wieder aufladen, aber ich werde noch ein paar dazustellen. Also das, was ihr da habt, ist, finde ich, auch noch nicht wirklich so beeindruckend. Ne? Und dann kommt diese Aufladung und dann kommt so unheimlich viel Energie. Und die Gemeinde ist gar nicht konzipiert für so viel Energie. Da brennen die Sicherungen durch. Chaos. Was ist bei euch los? Gott ist gekommen. Hilfe! Helft uns! Unsere Schiffe sinken. Das ist wie mit den Netzen, ne? Die waren dann so voll. Ja, unsere Schiffe sinken. Die Konkurrenz muss uns helfen. Wir haben zu viel. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und stellt euch doch vor, wenn du als Gemeinde in diesen Überschuss kommst, dann brauchst du die anderen Gemeinden, sagst du, könnt ihr uns nicht mal helfen? Wir sind hier wirklich am, also wir wissen nicht mehr, wohin mit. Wäre gut, ne? Hey, das ist Intensität, das ist ein Geheimnis der Kraft. Gott ist intensiv und er möchte uns intensiv haben, und zwar so sehr, wie es überhaupt nur geht, aber noch viel mehr. Viel mehr noch. Ne? Er will, dass wir da uns einlassen auf ein unvorstellbares Maß, ne? Das über uns weit hinausgeht. Da brauchen wir die ganze Familie, da brauchen wir auch noch die ganzen anderen Gemeinden. Wir brauchen alle und alles, was wir kriegen können, weil wir haben so viel. Das ist die Geschichte mit dem Mehl und dem Öl, Mehl im Topf und dem Öl, das nicht aufhörte. Ne? So. Elia mit dem Öl, mit der Witwe. Ne? Ich meine, er war sehr unverschämt gewesen, hat gesagt, dein letztes Öl, dein letztes Mehl gibst du mir, mach sie mir im Pfannkuchen. Ich meine, naja, okay. Hat die gemacht. Ne? Naja, und dann sagt er, holt mal alle Gefäße, die ihr habt und so weiter. Und dann hat sie dann, was sie da hatte, geholt. Und jedenfalls, es wurde das Öl, hörte nicht auf zu laufen und das Mehl hörte nicht auf, bis alle Gefäße voll waren. Ja? Wie viele Gefäße hätte man bringen können? Es war ja Hungersnot. Hätte man da auch eine Schubkarre drunter stellen können? Hätte man auch einen Lastwagen drunter stellen können? Hätte man einen Tankwagen drunter stellen können? Was hätte man, wenn man nicht an Mangel gewöhnt wäre, was hätte man denn alles bringen können? Meint ihr, das hätte dann aufgehört und hätte Gott gesagt, ja, nun gut, also wenn ihr mit einem Tankwagen kommt, nee, jetzt, Schluss. Also, das ist ja wohl, ne, genau, nehmen wir den Rest auch wieder weg. Ne? So nicht, Freunde. Also ich glaube, der Tankwagen wäre auch voll geworden. Es war Hungersnot, hallo, haben wir auch geistliche Hungersnot im Land? Ja, wir haben auch Hungersnot. Und, was machen wir? Ja, wir hoffen, irgendjemand anders wird sich kümmern. Ne? Aber jetzt will Gott auch Öl, er will auffüllen. Wie viele Gefäße hast du? Was hast du? Das Öl läuft, es läuft gerade noch schnell. Lauf, finde irgendwas. Und wieder drunter. Ach, 5 Minuten haben wir Zeit fürs Nächste. Was können wir noch? Die Fülle kommt. Hilfe, die Fülle. Aber bei Gott ist es so. Gott ist ein Gott der Fülle. Amen. Er ist ein Gott der Fülle. Es ist eben so. Er macht es eben so. Die Bibel ist voll von diesen Beispielen. Wir lesen die und sagen, ja, das glaube ich. Aha. Aber wenn es kommt, wenn die Fülle kommt, wenn es einfach fließt und überhaupt sich nicht nach dir richtet und du sagst, ja, aber ich, und der Himmel sagt, was du, hör mal auf mit ich. Hol mal deine Nachbarn ran, hol mal aus der Scheune noch was, hol, mach, tu. Das läuft, es fließt, es brennt, es weht, jetzt. Wo ist euer Windrad? Oh, haben wir noch keins gebaut. Ja, Amen.